Sonne nicht nur sehen und Pools wärmt auf, für warm Wasser sie auch sorgt im Haus. Klingt ein wenig so, als sei es Magie, ist aber einfach nur Solarthermie. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Wir haben meteorologischen Sommer, das heißt Sonnenschein. Und dessen Strahlen können nicht nur unsere Haut wärmen, sondern auch unser Wasser. Von Badeseen kennt man das ja. Dort wird ja meist auch erst dann geschwommen, wenn das Wasser dank der Sonne eine gewisse Temperatur erreicht hat. Es sei denn, ihr seid Eisbader. Zu der Fraktion zähle ich nun nicht gerade, auch wenn es sicherlich recht gesund sein soll. Ich bin aber eher der Typ Warmduscher. Und so mag ich es nicht nur beim Baden, sondern eben auch unter der Dusche gern ein bisschen höher temperiert. Doch wie bringt man Wasser am besten auf hohe Temperaturen? Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, es zusammen mit dem Heizwasser per Zentralheizung zu erhitzen. Handelt es sich bei der Zentralheizung aber um eine Gas- oder Ölheizung, ist die Erhitzung mit Kosten für den Energieträger und mit CO2-Emissionen verbunden. Erwärmt ihr euer Wasser per Durchlauferhitzer oder Boiler, verbraucht das einiges an Strom. Umweltschonender und preiswerter ist da die dritte Form der Wassererwärmung, Solarthermie. Denn hier nutzt ihr einfach die Energie der Sonne. Die wichtigsten Fakten zur Solarthermie haben wir euch ja schon in Folge 5 geliefert. Wie viel Prozent eurer Energie ihr Solar decken könnt, nach welchen Faktoren eine Solarthermieanlage dimensioniert wird, wie lange sie ihren Dienst verrichtet und was darüber entscheidet, ob sich ihre Anschaffung lohnt. All das habe ich damals mit Georgina besprochen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja nochmal in unsere erste Folge zu Solaranlagen reinhören. Das Einzige, was sich inzwischen geändert hat, sind die Fördersätze. 2022 lagen die ja noch bei 25%. Seit Anfang diesen Jahres bekommt ihr 30-70%. Aber das wisst ihr ja sicher noch aus der vor kurzem erschienenen Folge zum BEG. Ansonsten auch da einfach nochmal reinlauschen, falls ihr die Details vergessen habt. Waren ja ein paar Punkte. Heute aber will ich euer Wissen über Solarthermie ein bisschen erweitern. Und zwar, indem ich euch was zu den dazu nötigen Kollektoren erzähle. Die zwei am häufigsten verwendeten Arten habe ich ja damals schon vorgestellt. Den Flach- und den Röhrenkollektor. Zu denen bekommt ihr heute noch ein paar Zusatzinfos. Außerdem erfahrt ihr, welche anderen Kollektortypen es gibt und was deren Vor- und Nachteile sind. Also, legen wir los. Kollektoren sind das Herzstück einer jeden Solarthermieanlage und damit für diese das, was Solarmodule für Photovoltaikanlagen sind. Zu denen haben wir ja auch schon eine Folge. Für den Fall, dass euch heute nach einer Extradosis Sonnenenergie zumute ist. In Deutschland kommt vor allem ein Kollektortyp zum Einsatz, der Flachkollektor. Stand 2020 enthielten 70% aller Solarthermieanlagen hier Flachkollektoren. Grund dafür ist sicherlich vor allem ein Aspekt, der Preis. Denn mit 300 bis 600 Euro pro Quadratmeter ist er billiger als sein schärfster Konkurrent, der Röhrenkollektor. Den bekommt ihr nämlich erst ab ungefähr 400 Euro pro Quadratmeter. Er kann aber auch schon mal um die 800 Euro kosten. Auch sind Flachkollektoren viel robuster. Und sie eignen sich für eine Indachmontage. Auf diese Weise fallen sie dann auch weniger auf. Allerdings haben sie auch ein paar Nachteile. Oder sagen wir Punkte, in denen sie den Röhrenkollektoren unterlegen sind. Da wäre zunächst einmal der Wirkungsgrad, also wie viel der auftreffenden Sonnenenergie durch sie in thermische Energie umgewandelt werden kann. Bei Flachkollektoren sind es so 60-85%, was hier schon mal nicht schlecht ist. Röhrenkollektoren hingegen kommen sogar auf bis zu 90%, denn bei ihnen sind die Wärmeverluste geringer. Flachkollektoren hingegen verlieren im Winter und bei größeren Temperaturunterschieden schnell mal an Wärme. Röhrenkollektoren erbringen derweil auch bei nicht so idealen Verhältnissen sehr gute Leistungen. Die stört es auch nicht, wenn das Dach mal nicht so optimal geneigt ist. Das Thema Dachneigung haben wir ja schon in unserer Folge zu den Voraussetzungen für PV-Anlagen behandelt. Solarthermieanlagen sind da ähnlich gestrickt. Wo Röhrenkollektoren Flachkollektoren ebenfalls schlagen, ist beim Platzbedarf. Wenn euer Dach viel Fläche bietet, kann euch dieser Punkt egal sein. Habt ihr jedoch nur ein kleines Dach, zählt jeder Quadratmeter. Und von denen brauchen Flachkollektoren halt mehr, um die entsprechende Leistung zu liefern. Wollt ihr nur euer Brauchwasser per Solarthermie erwärmen, braucht ihr mit Flachkollektoren pro Person ungefähr 1,5 Quadratmeter. Mit Röhrenkollektoren ist es gerade einmal 1 Quadratmeter, also ein Drittel weniger. Soll die Anlage auch eure Heizung unterstützen, braucht ihr pro 10 Quadratmeter Wohnfläche 1 bzw. 0,8 Quadratmeter Kollektorfläche. Ist also schon ein Aspekt, der relevant sein kann. Und dann ist da noch das Gewicht. Flachkollektoren wiegen auch viel mehr als Röhrenkollektoren. Da solltet ihr dann vielleicht schon mal vor der Installation die Statik eures Dachs überprüfen lassen. Gegen Röhrenkollektoren spricht dagegen nur der höhere Preis, dass sie empfindlicher sind und dass sie sich nicht für eine Innendachmontage eignen. Dafür erzielen sie aber auch an der Fassade gute Erträge. Es ist also eine Abwägungssache, welche Kollektoren für euch am geeignetsten sind. Wenn ihr nur warm Wasser haben wollt und euer Dach richtig geneigt und ausgerichtet ist, sind Flachkollektoren vollkommen ausreichend und sparen euch Geld bei der Anschaffung. Bei weniger optimalen Standortbedingungen und wenn ihr euch zusätzlich zum warmen Wasser auch noch eine Heizungsunterstützung wünscht, seid ihr mit Röhrenkollektoren etwas besser dran. Die sind dann halt ein wenig auffälliger. Denn während Flachkollektoren auf den ersten Blick kaum von PV-Modulen zu unterscheiden sind, haben Röhrenkollektoren ihr ganz eigenes Erscheinungsbild. Das liegt an den namensgebenden Röhren. Davon liegen bei einem Röhrenkollektor mehrere nebeneinander. In ihnen befinden sich sowohl die Rohre mit der zu erwärmenden Solarflüssigkeit als auch der Absorber, der die Sonnenwärme aufnimmt und dann an diese abgibt. Bei der Solarflüssigkeit handelt es sich übrigens um ein Gemisch aus Wasser und Propylenglykol, also einem Frostschutzmittel. Das sorgt dafür, dass die Anlage auch bei Minusgraden ihren Dienst verrichten kann. Jedenfalls verschafft der Absorber, der aus einem dunkel beschichteten Metall, meist Kupfer oder Aluminium besteht, der Solarflüssigkeit die benötigte Wärme. Diese transportiert die Flüssigkeit dann zu einem Wärmetauscher. Und der überträgt sie dann auf das Wasser in einem Solarspeicher. Denn wir brauchen das warme Wasser ja nicht unbedingt dann, wenn gerade die Sonne scheint. Es muss also erstmal im Speicher zwischengelagert werden. Was einen Röhrenkollektor nun effizienter macht als einen Flachkollektor, ist das, was nicht da ist. Nämlich die Luft. Während nämlich die Rohre mit der Solarflüssigkeit bei Flachkollektoren meist so wie sie sind im Gehäuse liegen, befinden sie sich ja bei den Röhrenkollektoren nochmal in Röhren. Und diese wurden evakuiert. Das heißt, es wurde darin ein Vakuum geschaffen. Und dieses Vakuum verhindert, dass Wärme nach außen entweichen kann. Wie bei einer Thermoskanne. Somit verzeichnen Röhrenkollektoren, die daher übrigens auch Vakuumröhrenkollektoren genannt werden, viel weniger Wärmeverluste als Flachkollektoren, die nur über eine einfache Dämmschicht verfügen. Wo Dämmung und Wärmeverluste keine große Rolle spielen, ist bei den sogenannten Pool- oder Schwimmbadkollektoren. Der Name verrät schon, wo diese eingesetzt werden. Und dort kommen sie nicht nur ohne Dämmung, sondern auch ohne Speicher aus. Denn sie erwärmen das Poolwasser einfach direkt. Und im Gegensatz zur heißen Dusche oder den Vorlauftemperaturen eures Heizsystems begnügt sich dieses auch schon mit Temperaturen von um die 25 Grad. Ein Schwimmbadkollektor muss also viel weniger leisten und ist dementsprechend auch viel einfacher aufgebaut. Das spiegelt sich dann auch im Preis wider. Da bekommt ihr die komplette Anlage schon ab etwa 300 Euro. Ihr habt also das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis. Während ihr in den anderen Fällen genau nachrechnen müsst, ob sich die Anschaffung einer Solarthermieanlage in absehbarer Zeit rechnet, dürftet ihr bei der Erwärmung eures Poolwassers mittels Schwimmbadkollektoren in jedem Fall profitieren. Größere Schwimmbäder setzen übrigens teils noch auf eine andere Form von Kollektoren, nämlich die Luftkollektoren. Die dienen dann nicht zur Erwärmung des Wassers, sondern der Raumluft. In Deutschland hat sich diese Art der Solarthermie noch nicht so richtig durchgesetzt. Aber in den USA, Skandinavien oder den Niederlanden ist sie durchaus beliebt. Denn da hier keine Solarflüssigkeit zum Einsatz kommt, müssen die Materialien nicht ganz so hochwertig sein wie bei Flach- und Röhrenkollektoren. Schließlich ist kein Rost zu fürchten. Das macht sie dann auch günstiger. Komplettsets, mit denen sich kleinere Räume heizen und oder belüften lassen, gibt es schon ab 600 Euro. Auch wenn ihr ein Ferienhaus oder eine Berghütte habt, könnten Anlagen mit Luftkollektoren für euch interessant sein. Die verbrauchen mit ihren Ventilatoren zwar etwas mehr Strom als die Wasserpumpen der anderen Kollektorarten, dafür gibt es aber auch Ausführungen, die den Strom gleich mitliefern. Ihr braucht halt nur ein bisschen mehr Platz für sie, denn Luft hat ja ein größeres Volumen. Musik Etwas weniger einnehmend, aber ebenfalls zweigleisig unterwegs, sind Hybridkollektoren. Auch sie liefern sowohl Wärme als auch Strom. Sie werden daher auch Photothermie- oder PVT-Kollektoren genannt. Das steht für photovoltaisch-thermisch. Hier habt ihr also das 2-in-1-Paket. Das spart nicht nur Platz auf dem Dach und Aufwand bei der Installation, also im Vergleich dazu, wenn ihr Solarthermiekollektoren und PV-Module einzeln installieren würdet. Die beiden Systeme ergänzen sich auch sehr gut. So wisst ihr ja sicherlich noch aus unserer Folge zum PV-Ertrag im Winter, dass Solarmodule es nicht so heiß mögen. Bei über 25 Grad etwa sinkt bei ihnen die Leistungsfähigkeit. Ist ja nicht so viel anders als bei uns. Kollektoren hingegen wollen möglichst viel Wärme haben. Indem man beide in ein Gehäuse packt, sorgt man dafür, dass die Kollektoren den Modulen die Wärme abnehmen. Die einen kriegen, was sie brauchen, und die anderen werden das los, was sie nicht gebrauchen können. Win-win für beide also. Allerdings profitiert je nach Ausführung eine Form der Energiegewinnung mehr als die andere. So gibt es neben luftgeführten Hybridkollektoren, die eher selten sind, wassergeführte mit und ohne Abdeckung. Von abgedeckten Kollektoren spricht man, wenn diese oben eine Glasplatte und darunter eine Luftschicht haben. Auf diese Weise sollen Wärmeverluste niedrig gehalten werden. Während dies dem thermischen Teil zugutekommt, werden die Solarzeilen dadurch aber weniger gut gekühlt und liefern somit weniger Strom. Bei unabgedeckten ist es andersherum. Es gibt mehr Strom, doch die Kollektoren können nur niedrige Temperaturen bereitstellen. Insgesamt muss man schon sagen, dass das Ganze zwar toll klingt, so best of both worlds, aber gerade wenn ihr eure Anlage zur Heizungsunterstützung nutzen wollt, sind Hybridkollektoren nicht immer geeignet. Daher kommt es dann darauf an, wie hoch die Vorlauftemperatur sein muss. Wo Hybridkollektoren sich jedoch sehr gut machen, ist in Kombination mit einer Wärmepumpe. Der können sie dann nämlich nicht nur Strom für den Kompressor liefern, sondern auch als zusätzliche Wärmequelle dienen. So können sie bei einer Luftwärmepumpe deren aufzunehmende Außenluft vorwärmen. Und bei einer Erdwärmepumpe sorgen sie dafür, dass sich der Erdboden dort, wo die Sonden liegen, nicht abkühlt. In beiden Fällen profitiert die Wärmepumpe also von einer höheren Quelltemperatur. Und wie wichtig die ist, habe ich ja schon in der Folge zum Wirkungsgrad von Wärmepumpen erklärt. Man kann also, was Wärmepumpen und Hybridkollektoren angeht, schon von sowas wie einem Dreamteam sprechen. Natürlich kosten diese speziellen Kollektoren auch etwas mehr als die herkömmlichen. Mit so 2000 Euro pro Quadratmetern oder mehr müsst ihr da schon rechnen. Dafür bekommt ihr mit Hybridkollektoren aber auch die einzige Solaranlage, für die ihr sowohl Einspeisevergütung als auch Heizungsförderung beziehen könnt. Yay! Ja, und mit dieser positiven Erkenntnis beende ich jetzt mal meine Ausführungen zu Solarthermiekollektoren. Man soll ja schließlich dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich hoffe, auch für euch waren ein paar interessante Informationen dabei. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr einen Blick in unsere Artikel werfen oder aber mir schreiben. energetischeffizient@dra.net. Unser Postfach für eure Fragen. Wenn ihr aber meine Erklärung ausreichend fandet, könnt ihr mich das ja per Like oder Abo wissen lassen. Würde mich beides freuen. Und dann gehe ich jetzt erstmal eine Runde Sonne tanken. Und wenn meine Energiereserven dann wieder aufgeladen sind, liefere ich euch beim nächsten Mal weitere spannende Fakten aus der Welt des energieeffizienten Wohnens. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao!